Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Daniel.
Hallo Philipp.
Und herzlich willkommen zur letzten Folge Heldendumm in diesem Jahr. Es ist tatsächlich soweit, wir schließen mal wieder eine weitere Staffel ab.
Es ist unglaublich, jedes Mal sich verabschieden zu müssen quasi, ist irgendwie schon komisch.
Ja, wir sagen so oft Tschüss eigentlich, ne?
Mhm.
Aber wir sagen auch ganz oft Hallo. Und wir sagen auch nächstes Jahr wieder ganz oft Hallo für euch, das versprechen wir. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Es ist heute eine besondere Folge, denn wir haben die Community abstimmen lassen, wo es denn heute hingehen soll. Ich habe nämlich drei Geschichten gehabt, die hatte ich alle fast fertig vorbereitet. Und die Frage war, welche nehme ich heute Abend mit in unsere Abschlussaufnahme? Und ihr habt euch entschieden für die Geschichte aus Thailand. Und entsprechend werden wir uns bewegen nach Thailand, nach Südostasien.
Vielleicht sollte man dazu noch sagen, dass abgestimmt wurde auf Instagram. Also das
richtig.
Heißt, wenn ihr solche kurzfristigen Action-Geschichten machen wollt, dann seid ihr dort richtig.
Richtig, da gibt's auch ab und zu mal so interaktive Fragestunden mit Tonja oder sowas. Haben wir jetzt länger nicht mehr gemacht, aber haben wir bestimmt kürzlich erst gemacht, wenn die Folge läuft. Wir nehmen ja mit ein bisschen Verzug auf. Los geht's, wir gehen nach Thailand und zwar ins Jahr 2000.
Oh, das ist ja recht frisch.
Es ist nun auch schon fast ein Vierteljahrhundert her, aber
Scheiße,
ja, es ist recht frisch.
Scheiße. Oh Gott, ey, ja, du hast vollkommen recht. Das darf man nicht unterschätzen, ja.
Man darf das nicht unterschätzen. Scheiße. Wenn wir irgendwann mal alt sind, dann,
Scheiße.
Ja, wir gehen zurück nach 2023. Ach, komm, hör mir auf, damals. Das ist ja ewig und drei Tage her. Also, 2000, wir gehen nach Thailand in die Stadt Samut Prakan. Oder Samut Prakan.
Ist mir jetzt nicht bekannt, aber gut, ich kenne mich auch nicht aus mit Thailand.
Samut Prakan ist eine Stadt, die direkt am Meer liegt, also direkt am Golf von Thailand und die ist direkt neben Bangkok. Also wenn man Bangkok weiß, wo das ist, dann weiß man auch, wo diese Stadt ist und das ist so ein bisschen, ja, Speckgürtel kann man jetzt nicht unbedingt sagen von Bangkok, aber halt, da sind sehr viele Reisfelder, die Bangkok auch versorgen.
Ah, okay, ich hätte jetzt gedacht tatsächlich, wenn es um Bangkok herum ist und dann noch am Strand, dass das vielleicht so eine Tourismusgeschichte sein könnte, gerade im Jahr 2000. Aber gut, wenn es nur jetzt Essensgeschichten sind, dann ist auch okay.
Also wenn man sich das bei Google Maps anguckt, sieht man auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Felder. Sehr viele Felder. Die Stadt besteht fast nur aus Feldern. Und was nicht Felder sind, das sind die Häuser von den knapp 50.000 Einwohnern von Samut Prakan. Was allerdings auch ein Distrikt ist, also so ein bisschen wie bei uns so ein Landkreis.
Mhm.
Da sind auch noch einzelne Städte drin. Insgesamt ist das irgendwie eine Viertelmillion Menschen, die da wohnt. Oder mehr sogar, glaube ich, über eine Million. Aber in Samut Prakan City selbst sind es 50.000. Und da spielt auch unsere heutige Geschichte.
In Downtown quasi.
Na, jein. Also doch schon in einem dicht besiedelten Gebiet von Samut Prakan. Dort wohnst nämlich du. Ich habe keinen Namen für dich. Keiner unserer Protagonisten heute hat einen Namen. Das ist leider dem geschuldet, dass ich kein Thailändisch kann, glaube ich, und es niemand übersetzt hat.
Okay.
Jedenfalls bist du Arzt.
Oh, ja, okay. Ich habe meinen Arztkittel an und habe zwei Messer in der Hand.
Genau, du hast zwei Messer in der Hand. Mit denen gehst du an die Rezeption und fragst, wen haben wir denn heute so in der Notaufnahme? Und als sie dich sehen, ist die Notaufnahme leer.
So kann man auch die Kranken quasi heilen. Ne?
Aber ein Mann ist sitzen geblieben. Und ein Mann kommt zu dir. Du bist Krankenhausarzt in einem großen Krankenhaus eben in dieser Stadt. Und ein Mann kommt zu dir und hat Durchfall.
Das ist Arius, ja?
Todesdurchfall. Spannend. Tatsächlich wird auch dieser Mann wie Arius später sterben. Aber nicht am Durchfall. Aber auch ein Stück weit auch am Durchfall. Aber
ein Stück weit auch am Durchfall. Ist auch eine tolle Aussage. Ja.
Obwohl, der Durchfall ist ja kein Stück.
Wie?
Das ist ja zeichnet sich genau daran aus, dass er es nicht ist.
Ich stell mir halt so schön bei so einer Obduktion vor, so ein Bericht. Ja, er ist auch stückweit so zu 23,4% an Durchfall gestorben. Der Rest war einfach nur keine Lust mehr.
Da kommt einer mit Durchfall zu dir als Arzt. Was machst du?
Arzten, Verarzten. Ich gebe ihm Durchfall-Verstopfungstabletten.
Richtig, das machst du. Bisschen später kommt ein weiterer Mann zu dir und dem geht's ähnlich. Der fühlt sich auch krank, der hat Durchfall. Du machst wieder das Gleiche. Du gibst ihm wieder das Medikament und sagst, Kollege, jetzt wird's dir besser gehen.
einwerfen, abwarten, genießen.
Ein paar Stunden später kommen nochmal drei weitere Leute, die auch alle Durchfall haben, die sich auch alle krank fühlen.
Also spätestens jetzt würde ich überlegen, gibt's, ist ein Brunnen vergiftet, ist ein, weiß ich nicht, Nudelhaus irgendwie vom Gesundheitsamt schon lange nicht mehr besucht worden oder sind wir wieder in der Cholera-Geschichte gelandet? Wobei, es wird nicht gekotzt, oder?
Es wird auch gekotzt, es kommt aus allen Öffnungen.
Oh.
Nasenbluten.
Oh, das ist aber dann.
Kotzen, kacken.
Unangenehm.
Und dir fällt noch etwas weiteres auf und ich glaube, das wird dich jetzt auf den Trichter bringen, worum es in dieser Folge geht. Alle Beteiligten, all diese 5 Männer, die da waren und auch noch ein paar Frauen und Männer, die dann noch später kommen, insgesamt 10 Personen, haben neben all diesen Problemen auch noch Sonnenbrand.
Sie haben Sonnenbrand und Kotzeritis.
Ja.
Okay. Also ich persönlich bin ja kein Arzt und mir ist persönlich jetzt zumindest auf Anhieb kein Krankheitsbild bekannt, welches Sonnenbrand mit Durchfall verbindet und Kotzen. Also es gibt bestimmt Dinge, aber die sind mir tatsächlich nicht bekannt.
Also üblicherweise denkst du als Arzt, wahrscheinlich Sonnenstich, zu lange in der Sonne gewesen, dann muss man ja auch kotzen, dann kann das auch einmal durchschlagen, ja. Aber bei 10 Leuten gleichzeitig ist das ein bisschen komisch, zumal im Februar, wo in Thailand es jetzt nicht so warm ist, 24 Grad, aber normalerweise mehr.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nicht irgendwie, die Sonne hat ja auch nicht hochgedreht oder sowas, ne? So einmal kurz, als alle in den Himmel geguckt haben mit ihren Haaren oder beziehungsweise mit ihren Köpfen. Mit ihren Köpfen in den Himmel gucken. Jedenfalls Sonnenbrand kriegst, beziehungsweise Sonnenstich kriegst du ja meistens, wenn du ja zu lange in der Hitze warst und die Sonne richtig geknallt hat und wenn du ja keine Kopfbedeckung hattest wahrscheinlich, ne? Und ja. Die Leute haben nämlich mal dann Haare auf dem Kopf.
Das ist der nächste Punkt. Anfangs ja.
Ach so, sind die, oh nein.
Du nimmst sie stationär auf und es werden immer weniger Haare.
Oh nein, das ist tatsächlich ein Problem. Ich befürchte, dieser Sonnenbrand kommt nicht von der Sonne. Das ist nur so jetzt eine mögliche, weiß ich nicht. Ein Gefühl. Wir sind ja in der letzten Folge der Staffel, deswegen deswegen grault es mir ein bisschen gerade.
Du nimmst die stationär auf, diese 10 Leute, du guckst dir das an und denkst dir, das ist total komisch, wir verarzten die jetzt. Ihr tut alles, was möglich ist, aber ihr wisst nicht, was es ist, warum diese 10 Menschen jetzt irgendwie so komisch drauf sind und warum es denen immer schlechter geht. Denn am nächsten Tag verschlechtert sich ihr Zustand extrem. 2 Leute haben jetzt Hände, die in weiten Teilen grün sind. Und mindestens mal zur doppelten Größe angewachsen sind.
Wir erzählen jetzt aber nicht die Geschichte von der Familie von Bruce Banner aus Unglaublichen Hulk von Marvel, oder? Also sie sind nicht alle plötzlich irgendwie zum Hulk mutiert, werden grün und dick.
Keiner von ihnen ist Hulk. Es wurde auch keiner von einer Spinne gebissen und es sitzt auch keiner im Rollstuhl.
Verdammt.
Um alle Franchises mal abzuarbeiten an dieser Stelle. Nein. Sie sind auch nicht Popeye.
Ja gut, das wäre natürlich, das Grüne würde vielleicht Spinat erklären, aber ja, nee. Ich bin weiter gespannt auf die weiteren Symptome. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass es denen plötzlich sehr gut gehen wird und dann nicht mehr.
Am nächsten Tag entdecken deine Kollegen und du, dass einige Patienten mittlerweile große Fleischwunden haben, die vorher nicht da waren.
Ja, der Körper öffnet sich.
Das tut er und es kommt kein Alien raus. Und irgendwann in diesem Bereich ungefähr. Wir befinden uns jetzt so am 18. Februar 2000. Wir befinden uns am 18. Februar 2000 und euch fällt auf, okay, 2 von denen haben zu wenig weiße Blutkörperchen. Das ist überraschend, weil das passt jetzt überhaupt zu gar nichts mehr von dem, was wir wissen über das, was die haben. Ihr vermutetet erst einen Sonnenstich, dann vermutetet ihr irgendwie, dass es irgendwas mit dem Essen vielleicht zu tun hat, dass die irgendwas mit der Nahrung aufgenommen haben, mit einer neuartigen Krankheit. Aber am 18. Februar dämmert es euch dann. Sagt, was es ist.
Ich sag mal so, die strahlen nicht unbedingt vor Freude, aber wahrscheinlich vor, anderen.
sie strahlen Beta. tatsächlich ja, es ist die Strahlenkrankheit, die diese 10 Leute erwischt hat, denn es ist ja die letzte Folge der Staffel, also muss irgendjemand verstrahlt werden und das haben wir hiermit rückwirkend arrangiert. Aber wie konnte das passieren? Wie holen sich 10 Thailänder die Strahlenkrankheit? Einfach so, da ist kein Atomkraftwerk in der Nähe, da ist kein Militärgelände in der Nähe.
Kurzer Einwurf für uns beide, hattest du eine Geschichte, die in Südamerika spielt?
Ja.
Zur Auswahl.
Ja.
Okay, diese Geschichte kenne ich. Deswegen hätte ich jetzt nämlich, die hatte ich nämlich geplant für Ende dieses Jahres, falls ich rangekommen wäre.
Ihr durftet auswählen. Es gab Brasilien, Mexiko und Thailand. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Brasilien oder Mexiko ist, was, gut, Südamerika wäre Brasilien, was Daniel vorgeplant hat, aber vielleicht können wir das an dieser Stelle mit Halbwissen verbinden. Ich habe die andere ja auch vorbereitet.
Ja, also ich hatte in meiner Erinnerung, als ich die Geschichte damals gelesen hatte, also die andere Geschichte, da ging es um, andere Temperaturbedingungen tatsächlich. Wobei, nee, das war eine Geschichte in Russland. Ich hab noch eine ganz andere, egal, vergiss es. Ich nehme an, die haben was gefunden, woran sie sich nicht unbedingt aufwärmen wollten, aber weiß nicht, vielleicht haben die eine Party gefeiert und dachten, es wäre schön, wenn da irgendwas leuchten würde, ich weiß es nicht.
Also, es gibt Folgendes. Sie sind ja in einem Krankenhaus jetzt aktuell und werden dort untersucht. Krankenhäuser machen ja nicht nur Untersuchungen, sondern sie versuchen auch Menschen zu heilen.
Das macht Sinn tatsächlich, ja.
Zum Beispiel Menschen, die Krebs haben. Und Menschen, die Krebs haben, werden ja bestrahlt. Die bekommen ja Strahlentherapie. Und dafür gibt es entsprechende Geräte. Zum Beispiel ein Gerät wie das Gamatron 3 von Siemens. Und dieses Gamatron 3 von Siemens, gut, das nimmt man zur Strahlentherapie, benutzt das ein paar Jahre. Und was macht man dann damit?
Ja, natürlich auf den Hinterhof entsorgen und hoffen, dass die Müllabfuhr das Ding einfach mitnimmt.
Richtig, man lässt es einfach hinten hinterm Krankenhaus stehen. Genau das haben sie nämlich gemacht, denn dieses Krankenhaus war illegal unterwegs. Die hatten nämlich 3 von den Dingern, haben aber nur 1 bei der Atombehörde Thailands angemeldet, die übrigens den geilen Namen trägt Office of Atoms for Peace.
Oh, ja gut, aber das ist ja, ich meine, deren Message ist ja klar, ne? Die haben ein gewisses Standing, die haben eine Aufgabe, die haben eine Mission. Und zwar der Frieden.
Richtig.
Ruhe in Frieden quasi.
Ja, und in diesem Fall war es tatsächlich so. Das Krankenhaus hatte ein Strahlengerät dort angemeldet. Also alles, was strahlt, muss angemeldet werden bei der Behörde. Ne? Ist klar. So, ist überall auf der Welt sonst auch so.
Macht schon Sinn.
Die hatten aber 3 Geräte für Bestrahlungen und haben nur 1 angemeldet. Jetzt war das Problem, die mussten ausgetauscht werden und dann haben sie 1 dieser Geräte halt angemeldet, mitgenommen an einen neuen Standort und sich eben neues geholt. Und 3 weitere haben sie eben ohne diese Lizenz verkauft. Und 1 davon ist an ein Krankenhaus gegangen, das pleite gegangen ist, das geschlossen worden ist. Und die haben das einfach hinterm Haus in so einen Garten irgendwie gestellt. Und dann ist das irgendwie von Schrottsammlern entsprechend dort entdeckt worden. Und da steigen unsere 10 Personen, die wir haben, in die Geschichte ein.
Können wir sie bitte die Bootleg-Ghostbusters nennen? Mit ihren Strahlenkanonen?
Nein, Entschuldigung, ich habe Mist erzählt. Die sind gar nicht pleite gegangen. Das Krankenhaus ist gar nicht pleite gegangen, sondern das Krankenhaus hat den Mietvertrag für deren Warenlager aufgelöst. Und da stand das Ding drin. So.
Gut, Ergebnis ist wahrscheinlich das gleiche.
Richtig, denn die haben es einfach in den Hinterhof von diesem Warenhaus gestellt und haben das dort dann stehen lassen. Und das konnten sie, weil dieses Krankenhaus gehörte zu einem größeren Konzern und diesem größeren Konzern gehörte auch dieser Parkplatz, wo sie es einfach hingeschoben haben. Jetzt war das Problem, jetzt steht da dieses Bestrahlungsgerät. Das ist so ein fahrbares Ding, relativ groß, relativ robust. Oben mit so einer Abdeckung drauf, ne? Also sehr groß eigentlich, aber eben so groß, dass exakt eine Person so da drauf liegen kann. Und dann kann man das von oben so anklappen und dann kann eine Person bestrahlt werden.
Das heißt, eine Person muss sich da reinlegen, damit sie bestrahlt werden kann?
Nee, nicht ganz reinlegen, du legst dich so halb da drunter, würde ich sagen.
Mhm. Also wie bei so einem Zahnarztstuhl nur halt.
Ja, so kann man sich das vorstellen, ungefähr. Nur dass diese Lampe, die dann da immer so da langgezogen wird, die ist halt dann sehr groß.
Und nuklear
und sehr lang. Also die würde im Prinzip wie so ein Sarg genau oben drauf passen, aber ist halt kein Platz für eine Person.
Verstehe.
Das Ding stand dann da irgendwie rum auf diesem Parkplatz. So, der Parkplatz war eigentlich eingezäunt, aber immer wieder sind da Leute einfach hingegangen, weil das war eine große Freifläche in einem dicht besiedelten Stadtteil und dann haben da Kinder Fußball gespielt zum Beispiel. Das Ding war ausreichend gesichert. Diese Teile, Siemens, deutsche Wertarbeit, ja, 14.000 Mal abgesichert. Da ist also, es geht ja darum, nur eine ganz bestimmte kleine Stelle zu bestrahlen. Entsprechend wird das alles stark abgeschirmt und dann nur für quasi da, wo es draufgeschossen wird, wird dann eben eine Lücke gemacht. Aber grundsätzlich ist das alles mit Blei umhüllt und mehrere einzelne Kammern, wo nochmal Sachen drum sind und so weiter. Also dieses radioaktive Material, das ist auch gar nicht so viel, 60 Gramm, glaube ich, ist da eben nur ganz tief in der Mitte und das reicht ja auch schon, um krass zu strahlen. Da brauchst du ja nicht viel.
Klingt bisher sehr ungefährlich eigentlich, wenn es richtig benutzt wird und richtig bedient wird.
Richtig, es funktioniert ja auch in tausenden Krankenhäusern weltweit reibungslos, ja. Und es hat auch in Thailand reibungslos funktioniert und das Ding war auch noch intakt. Das heißt, die konnten da so viel Fußball spielen, wie sie wollten, die Kinder. Es war egal, das Ding war sicher. Aber dann kamen irgendwann die Schrottdiebe. Und die Schrottdiebe haben das Ding mitgenommen und zu ihrem Schrottplatz gebracht. Das waren zwei Leute und die haben dann eben das zu ihrem Schrottplatz auch in der Stadt, der auch mitten in der Stadt ist, gebracht.
Das heißt, normalerweise würden die das Ding jetzt wahrscheinlich nach Kupfer und ähnlichen irgendwie verkaufbaren Rohstoffen zerlegen und durchsuchen, nehme ich mal an, und gucken, was man so rausschlagen kann an Geld.
Genau, das würde man normalerweise machen, aber warum sollte man das machen? Da ist ja so ein riesiges gelbes Symbol drauf mit einem Radioaktivitätslogo.
Gut, jetzt ist natürlich die Frage, ob der gemeine thailändische Schrottdieb und Händler, ob dem klar ist, was das zu bedeuten
hat. Sie dachten, es wären Propeller.
Auch Ventilatoren sind bei 24 Grad ganz gut zu benutzen, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich in Thailand wäre und auch im Februar, wenn es halt jetzt gerade mal 24 Grad ist, dass ich doch nochmal so einen Propeller gebrauchen könnte, einfach für eine gewisse Brise und Abkühlung.
Also, es war dann doch eher warm hinten raus, glaube ich.
Ja, hinten auch, ja.
Diese beiden Schrottdiebe bringen das Ding in ihrem LKW oder wie auch immer, bringen sie es jedenfalls zu diesem Schrottplatz, wo sie es aber nicht aufkriegen. Und wo sie sagen, hier, wo ist denn unser Kollege? Der hat doch so ein Schweißgerät. Das heißt, der Kollege schweißt diese Abdeckung auf. Und auch das ist erstmal kein Problem. Das ist alles, wie gesagt, sehr, sehr sicher.
Mhm.
Also Abdeckung aufgeschweißt, festgestellt, geil, das ist ja Blei. Das gibt ja richtig Kohle. Blei ist doch super. Stahl kann man einschmelzen, gibt auch Kohle. Fantastisch. Zerlegen wir mal weiter. Mal gucken, was da noch so drin ist.
Genau, wir machen jetzt einfach die ganzen Schichten, nehme ich mal an, von Blei und Stahl und was auch immer da noch alles kommt, einfach mal peu à peu ab und gucken, was drunter ist, weil scheint ja Schicht pro Schicht immer interessanter, spannender und teurer zu werden, oder? Irgendwann bezahlt man es mit dem Leben.
Richtig, es wurde immer interessanter und es wurde immer toller und teurer und dann fand man irgendwann einen Behälter. Da ist so ein kleiner Behälter drin, der liegt da so in der Mitte. Und da waren ganz, ganz, ganz viele komische Bilder und Zeichen drauf und ganz viel Schrift, die aber keiner lesen konnte. Denn die Warnhinweise, Achtung, Achtung, Tod, waren nicht auf Thailändisch da drauf.
Achtung, Achtung, Tod, ja.
Die waren tatsächlich nicht auf Thailändisch da drauf. Also das gelbe Radioaktivitätswarnzeichen und dann so Hazard und alles, ne, was man so kennt. Aber eben in allen Sprachen der Welt, aber nicht auf Thailändisch. Das heißt, die Thailänder wussten gar nicht, mit was sie es da zu tun haben. Und da haben sie diesen Behälter genommen, haben sich das angeguckt und so weiter, haben den aber nicht aufgekriegt. Und haben sich gedacht, na gut, dann wird es wohl egal sein. Und haben das
schlimmste 3D-Puzzle der Welt.
Und haben das dann in diesem Gerät liegen lassen, das Gerät sonst komplett ausgehöhlt, alles was ging, ja. Und haben das dann da liegen lassen und haben das dann da auf den Schrottplatz hingestellt und haben dann da irgendwie das mehr oder weniger vergessen. Allerdings ging es schon am Abend dann los mit den beschriebenen Symptomen bei den Schrottplatzmitarbeitern, dem Schweißer und der Schrottplatzbesitzerin.
Das heißt, die Leute, die da schon in der Nähe waren, oder anders, die Schichten, die abgetragen wurden, das hat schon gereicht, ja?
Es reicht auch, wenn du das Blei und die ganzen Schichten da rausnimmst, dann beginnt das Ding zu strahlen. Also dann kommen die Strahlen durch, das strahlt ja die ganze Zeit. Es ist
genau.
Kobalt 60 da drin in diesem Behälter und Kobalt 60 hat eine Halbwertszeit von ungefähr 30 Jahren und strahlt Moment, ich kann dir sagen, wie stark es strahlt. 10 Sievert pro Stunde strahlt das Ding. 10 Sievert pro Stunde sind ungefähr ein bisschen weniger, als es kurz nach dem Reaktorbrand in Tschernobyl auf dem Dach waren.
Oh.
Während des Reaktorbrands sogar auf dem Dach waren. Also die haben dann da ja diese Liquidatoren eingesetzt, die dann alle gestorben sind in Tschernobyl. Die hatten 12 Sievert pro Stunde. Und direkt an der Kobalt-60-Quelle bei diesem Bestrahlungsgerät waren es 10 Sievert pro Stunde. Eine extrem hohe Dosis, die alle sofort aufgenommen haben, die da drumherum waren in der Nähe. Und es gab dann auch noch ein paar weitere Personen, die sich natürlich auf diesem Schrottplatz aufgehalten haben. Das Ding stand da offen rum. Zum Beispiel das Hausmädchen der Schrottplatzbesitzerin, ihr Ehemann und noch weitere Personen, sodass man insgesamt auf 10 Personen kam. Und das ist ebenfalls sehr traurig, ein streunender Hund, der regelmäßig auf dem Schrottplatz anzutreffen war, war plötzlich weg. Der kam nicht mehr.
Wir hatten letztes Jahr hatten wir den David Hahn, der ja auch in einem Schuppen ja ein bisschen gestrahlt hatte.
Richtig.
Und der hat ja auch ein bisschen, also sagen wir mal so, großflächig gestrahlt, aber scheinbar schwächer und offensichtlich ohne, sagen wir mal, Nebenfolgen für Unbeteiligte. Oder zumindest ohne bekannte Folgen für Nebenbeteiligte. Aber das scheint ja ein bisschen härter zu sein. Und da war nichts, selbstgebautes. Das war ja tatsächlich ja ein vernünftiges Gerät. Ne? Leider falsch bedient.
Man hat es gar nicht bedient, man hat es einfach auseinandergeschraubt, was möglich war.
Also in der Bedienungsanleitung steht es wahrscheinlich nicht drin. Ja, deswegen gehe ich davon aus, dass es damit auch unter falsch bedient fällt.
Gut, ich glaube, dass es in der Bedienungsanleitung drin steht. Die muss man aber nur lesen können. Das ist halt das Problem. Man hätte das oft, wenn man das nach Thailand verschifft, dann hätte man das eigentlich auf Thailändisch schreiben müssen. Aber wahrscheinlich wussten die gar nicht, dass das nach Thailand geht, denn das Ding war ja schließlich nicht angemeldet. Sonst hätte die Atoms for Peace Behörde das nämlich auch sofort zurückgefordert und gesagt, okay, das darf nicht einfach irgendwo rumstehen, damit genau das nicht passiert. Deswegen gibt es die Anmeldungen, damit man weiß, wie viele gefährliche Strahlengeräte sind im Land und wo sind die. Und das war eben hier nicht der Fall.
Und die 10 hatten dann eher Atoms for Pieces gemacht, statt Atoms for Peace, ne?
Das ist so, aber sie haben, also die 4 waren zuerst ja betroffen und hatten auch schon direkt die Symptome und sie hätten aber die 6 anderen, die auch noch stark verstrahlt worden sind, retten können, indem sie zum Arzt gegangen wären. Denn ich habe dir ja gesagt, sie sind beim Arzt dann aufmarschiert nach 10 Tagen. Also sie hatten 10 Tage diese Symptome und sind erst dann zum Arzt gegangen. Und so kam erst 2,5 Wochen, nachdem die das Ding dahingestellt haben, raus, dass hier jemand die Strahlenkrankheit hat. Die arbeiten alle auf dem gleichen Schrottplatz. Vielleicht müssen wir jetzt mal was tun.
Nur so zu meinem Verständnis. Die haben das Ding auseinandergebaut und einfach liegen lassen. Das Ding strahlt ja vor sich hin, also richtig fröhlich vor sich hin. Das hört ja nicht auf. Das heißt, alle, die da ja in der Nähe waren, die haben ja nicht so eine 10-Minuten-Dosis, nicht eine Stunden-Dosis, nicht eine Tagesdosis, sondern eine 2-Wochen-Dosis gekriegt. Nur halt aus weiterer Entfernung, verstehe ich das richtig? Ja. Unangenehm.
Wir reden über über 1.800 Menschen, die im Umkreis von 100 Metern um diesen Schrottplatz leben.
Ach du Scheiße.
Im Bereich von 50 Metern um den Schrottplatz leben über 250 Personen. Darunter waren auch 5 schwangere Frauen. Eine hat, als sie das mitbekommen hat, abgetrieben sogar. Nicht überraschend.
Ja.
Es gibt dann natürlich einen riesigen Aufschrei.
Überhaupt nicht nachvollziehbar, nein, nein.
Die Atoms for Peace werden angerufen. Leute, wir haben ein Problem. Hier endet der Bereich des Arztes, der sich jetzt natürlich um die Verletzten kümmert. Und hier beginnt jetzt der Bereich der Atoms for Peace, die sich jetzt darum kümmern, mit den Behörden zusammen das Ding wegzuräumen.
Bedeutet, sie machen da eine Zementkuppel drum und sagen, es ist nie passiert?
Das würde man üblicherweise denken.
Ja, wäre auf jeden Fall meine Idee, ja.
Aber man hatte nicht so viel Zement. Nee, man hat nicht, das war... Tatsächlich hat man sich gedacht, okay, was müssen wir jetzt als erstes machen? Was müssen wir als erstes machen? Menschenleben schützen. Wir müssen eigentlich evakuieren. Und zwar den gesamten Bereich. Ja, das hat man nicht gemacht.
Na klar.
Man hat 10 Meter um den Schrottplatz den Radius abgesperrt, das war's.
Ach so, mit dem Sperrzaun, Achtung.
Ich glaube, es war ein strahlt. Flatterband.
Ein Flatterband. Do not cross.
Ja, wahrscheinlich. Radioactive Line. Da passt dieses schwarz-gelb gestreifte auch super.
Ich würde gerade sagen, das ist ja dann klar erkennbar, glaube ich schon. Ne? Das ist die Strahlenzone hier.
Dann gab es ein weiteres Problem. Die ganzen Leute, die auf dem Schrottplatz waren, die kotzten sich ja alle gerade die Seele aus dem Leib und konnten nicht mehr sagen, wo das Ding jetzt genau steht.
Gut, stimmt. Also ich glaube, so eine Strahlenkrankheit, die nimmt dich ein bisschen mehr mit als einfach nur so die gemeine Lebensmittelvergiftung. Ne?
Das ist so. Das heißt, da standen jetzt 50 Leute, die für die Bergung jetzt zuständig waren und hatten einen großen Schrottplatz vor sich und wussten nicht, wo ist das Ding, und sie wussten vor allem nicht, das Ding ist ja gefährlich, wenn wir dem zu nahe kommen, dann haben wir hier ein echtes Problem, denn es gab nicht genug Strahlenschutzanzüge und es gab generell nicht genug Equipment, auch nicht genug Geigerzähler und so weiter und so fort.
Das ist wirklich ein nukleares Where's Waldo, ne?
Es ist wirklich, also absolut, es könnte alles auf diesem Schrottplatz sein. Also, der Schrottplatz war ja auch nicht sortiert, ne? Da wurde einfach alles draufgefahren und dann blieb das da.
Ja, klassischer Schrottplatz, wie man sich ihn vorstellt, ja.
Was macht man jetzt?
Also, ich würde jetzt, also du sagtest nicht genug Strahlenanzüge, ja?
Ja, aber es gab welche. Aber nicht genug für alle.
Man nehme 5 Menschen. Ganz einfach. Man nehme 5 Menschen und stattet die mit Strahlenanzügen aus und stattet die mit Geigerzählern aus. Man nimmt Seile und bindet sie denen um die Hüften. Und man guckt, welcher zuerst umkippt. Und den zieht man dann zurück. Und dann schickt man 5 weitere in diese Richtung mit dem Strahlenanzug von den Toten. Und irgendwann mal hast du so eine Spur an toten Menschen, die du folgen kannst, bis zum
Kern. So wie so Ameisen.
Ja.
Was du gerade beschreibst, ist, glaube ich, der Erste Weltkrieg.
Das auch.
Tatsächlich hat man sich Folgendes gedacht, okay, Geigerzähler, da müsste ja einer reingehen, da haben wir nicht so Bock drauf. Wir machen Folgendes. Wir haben ja eine Leiter. Wir nehmen diese Leiter und stellen die außen am Zaun des Schrottplatzes auf.
Es hat noch nie ein guter Plan angefangen mit, wir haben eine Leiter. Es tut mir leid, ja. Nein.
So, und dann haben sie sich 2 Dinge geholt im thailändischen Baumarkt. Und zwar so eine fluoreszierende Platte, die auf Radioaktivität reagiert, und einen Bambusstab. Und dann haben sie diesen langen Bambusstab genommen und haben diesen von außen den ganzen Schrottplatz abgeschwenkt damit, nachts. Und wenn es irgendwo heller wurde, dann haben sie gesagt, die Richtung. Und dann sind sie mit diesem Stab da die ganze Zeit so im sicherem Abstand, und dann hat es irgendwo fluoresziert und dann wussten sie, da ungefähr muss das sein.
Nukleare Wünschelrute.
Die nukleare Wünschelrute. Keine Wasseradern findet man, aber Gammastrahler.
Das ist vielleicht sogar ein Folgentitel jetzt.
Und tatsächlich hat man es geschafft, man hat das Ding gefunden. Scheiße. Und konnte es dann in so einem Bleibehälter dann erstmal sichern und wegbringen. Die 52 Leute, die dafür gebraucht worden sind, hatten am Ende eine Strahlenbelastung von 32 Millisievert. Das ist im Vergleich dazu, was das Ding strahlen kann, noch ganz okay. Wenn man sich die Strahlenbelastung für die 10 Leute, die da auf dem Schrottplatz gearbeitet haben, anschaut, die sieht ein bisschen anders aus. Also die 4, die da üblicherweise unterwegs waren, hatten am Ende eine Strahlung von 2 Gray.
2 Gray? Was ist denn 2 Gray für eine Einheit?
Ja, ich sage dir sofort, was das für eine Einheit ist.
Ist ein Gray ein Toter? Oder reden wir von Grays von den Aliens?
Moment.
Sie wurden zu kleinen grauen Männchen mit großen schwarzen Augen.
Ich habe auch direkt davon daran gedacht, tatsächlich.
Mulder ist schon auf dem Weg. Ich finde es aber äußerst spannend, mal zu hören, zu sehen, wie ein nuklearer Worst Case im, sagen wir mal, einen relativ kleinen Rahmen passieren kann. Weil das ist schon ja ungewöhnlich und kann so gesehen auch jederzeit passieren, wenn die Leute sich einfach doof anstellen, ne?
Das ist so. Also, die haben enorme Strahlendosen erlitten. Das misst man auch in Gray, aber man kann das auch in Sievert umrechnen. Also, verschiedene Leute, verschiedene Dosen. Die direkt damit in Kontakt gekommen waren, hatten höhere. Und die anderen hatten ein bisschen niedrigere Dosen. Wobei es da auch einen Sonderfall gibt, da komme ich gleich drauf. Grundsätzlich gab es Dosen von ungefähr 2 Sievert für die nicht so nah dran waren, und über 6 Sievert für die dran waren. 6 Sievert sind im Prinzip ein sicherer Tod. Also da geht gar nichts mehr. 2 Sievert ist auch der Tod noch relativ wahrscheinlich, aber nicht so wie bei 6. Also das macht dann irgendwann keinen Unterschied mehr. Ob du 5 hast oder 12, ist dann egal, du stirbst sowieso.
Ich habe ja mal, also das ist, ich weiß nicht, ob ich damals eine Doku gesehen habe oder ob ich irgendwas davon gelesen habe. Ist bei mir im Kopf hängen geblieben, die sogenannte Walking Ghost Phase. Ich weiß nicht, ob das noch bei dir irgendwie
thematisiert wird. Das kenne ich aus, das kommt hier nicht mehr vor in diesem konkreten Fall, aber ich kenne das auch. Das ist, wenn die Leute ihre Strahlenkrankheit, wenn die sich immer weiter verschlimmert und dann irgendwann kommt der Punkt, wo es denen aus dem Nichts besser geht. Und dann geht es denen so 1-2 Tage gut und dann sterben die.
Genau, da fallen die einfach tot um.
Ja.
Wo der Körper sich dann denkt, okay, ich hab's geschafft, es ist vorbei.
Ja, gib mir noch 2 Tage. Total bizarre Geschichte. Hier, ob das hier vorgefallen ist, weiß ich nicht, aber tatsächlich sind die beiden Schrottplatzangestellten, die damals das Ding da rausgeholt haben, die sind gestorben, 18 und 20 Jahre alt. Und tatsächlich der Ehemann der Schrottplatzinhaberin ist auch gestorben.
Als Unbeteiligte.
Ja, der war auch auf dem Schrottplatz immer unterwegs, aber ich weiß nicht genau, wie der an diese hohe Strahlendosis gekommen ist, dass die ihn umgebracht hat, aber tatsächlich ist es so passiert.
Also was ich mit Unbeteiligter meinte, eher im Sinne von, er war jetzt keiner von den Zerlegern und Dieben.
Nein, richtig, da war er nicht, ob er vielleicht trotzdem in die Nähe davon gekommen ist oder so, das weiß man nicht. Tatsächlich sind diese drei tatsächlich, wie oft will ich noch tatsächlich sagen, also diese drei sind dann am Ende daran tatsächlich gestorben. Die anderen haben das überlebt, allerdings weiß ich nicht, ob die jetzt irgendwelche Folgeschäden hatten. Das ist natürlich sehr wahrscheinlich, aber das kann natürlich, das wird dann eine relativ aktuelle Entwicklung wahrscheinlich eher sein oder noch nicht allzu lange her mit den Folgeschäden. Das Ganze hat sich dann noch ein bisschen hingezogen in einem Gerichtsprozess, weil natürlich die Leute, die da drumherum gewohnt haben, sich gedacht haben, also sowas, die verklagen wir.
Aber jetzt nur ganz kurz mal Verständnis, wen möchten sie verklagen, die Toten?
Nein, die haben das Unternehmen verklagt, was das Ding da offen hat stehen lassen, ursprünglich.
Ah, okay, ja, natürlich, macht Sinn, ja klar.
Das war übrigens die Carmol Sucosol Electric Co. Limited. Die haben damals sich nicht drum gekümmert und haben das Ding einfach auf die Straße geschoben, sodass es dann geklaut wurde und so weiter und so fort. Den Rest kennen wir ja jetzt. Tatsächlich gab es da auch ein Gerichtsurteil zu. Es musste eine Entschädigung gezahlt werden von etwas mehr als 640.000 Baht, ich glaube, so heißt die Währung, Baht oder heißt sie Bacht? Ich glaube, sie heißt Baht. Und das bedeutete eine Entschädigungssumme für die Kläger. Es waren insgesamt 12 Leute, die geklagt hatten, von umgerechnet ungefähr 1.300 Euro für jeden.
Es ist natürlich für uns jetzt, sagen wir mal, überschaubar, aber je nachdem, vielleicht ist es ja viel Geld drüben. Trotzdem ändert das nichts daran, dass wenn du jetzt gerade deine Niere den Geist aufgibst, dann bringt dir das Geld ja auch nichts.
Das ist richtig. Das ist richtig, aber ich glaube, davon kann man sich in Thailand schon ein bisschen mehr kaufen als hier.
Ja, davon gehe ich aus.
Tatsächlich ist daraus noch eine Sache entstanden. Und zwar hat man damals aufgrund dieses Vorfalls und aufgrund der Vorfälle in Brasilien und Mexiko, die heute nicht zur Sprache gekommen sind oder nur am Rande, die aber auch genauso dämlich gewesen wären. Da kann ich auf jeden Fall ganz sicher sein. Vielleicht nehmen wir die in den nächsten Jahren nochmal mit. Hat man aufgrund dieser Vorfälle ein neues Gefahrensymbol gefunden. Denn es gibt jetzt nicht mehr nur das Radioaktivitätssymbol, was wir alle kennen, sondern es gibt jetzt tatsächlich, weil das Radioaktivitätssymbol, das verstehe ich, erkenne ich jetzt auch nicht so genau, ist sehr ästhetisch aussehend dafür, dass da eine Kugel ist und die strahlt nach außen, das sollen Strahlen sein, sieht man nicht, sieht wirklich aus wie ein Propeller. Man hat ein neues Symbol entwickelt, es ist so ein rotes Dreieck und da ist dann dieses Radioaktivitätssymbol drin und dann kommen da so wellige Strahlen raus mit so einem Pfeil auf den Totenkopf. Und auf eine Person, wo dann so ein Pfeil aus dem Bild geht, sodass man so, also tot weglaufen bitte. Achtung, Achtung, tot, hier von vorhin. Wir verlinken das auch nochmal, es ist auch in den Quellen das Symbol mit drin. Das haben sie extra gemacht, damit quasi Leute, die auch nicht lesen und schreiben können zum Beispiel oder die Sprache nicht können, auf der sie etwas sehen, dass die auch wissen, hier nicht anfassen, weggehen.
Ja, es ist natürlich jetzt, also ich gehe jetzt davon aus, dass dieses Symbol jetzt quasi auf jeder der Schichten von Blei und Co. dann nochmal reingeritzt bzw. draufgemalt ist, weil mal angenommen, da macht der Erste die oberste Schicht ab und die darunter, denen ist das doch auch egal, was da, also beziehungsweise die Leute, die danach kommen, die sehen ja auch nicht mehr, was auf der Umverpackung war, so gesehen, ne?
Ja, das stimmt.
Vielleicht wäre das auch so ein Ding, was man vielleicht einführen müsste zukünftig, falls es noch nicht so ist. quasi Zwiebelprinzip mit verschiedenen Piktogrammen.
Ja, der Schädel wird immer größer. In der Sache sicherlich sehr sinnvoll, ja. Ja, das ist die Geschichte vom nuklearen Unfall von Samut Prakan, der ja als ziemlich wirre Geschichte, glaube ich,
ja, absolut,
in die Geschichte eingegangen ist. Da muss ja natürlich auch viel zusammenkommen, gerade bei dieser Geschichte, ne? Erstmal muss einer dieses scheiß Ding da draußen stehen lassen, dann muss das einer auch noch klauen, dann muss der das, dann muss der auch noch kein, also die Zeichen ignorieren und also da muss ja vieles zusammenkommen.
Es klingt wie so eine, sagen wir mal, Worst-Case-Was-wäre-wenn-Szenario-Geschichte, was man sich immer so ausdenkt, wenn man irgendwas entwickelt. Und so, ja, was, wenn die Leute das machen? Nein, nein, das kommt, bist du blöd, sowas passiert doch nie.
Richtig.
Cut 2020. 2000 meine ich.
Murphy's 2000, Law. Ja, Cut 2000. Murphy's Law of Nuclear Shit.
Alles. Ja. Ja, Philipp, vielen Dank. Ihr könnt da draußen das jetzt nicht sehen, aber ich strahle vor Freude, weil diese Episode mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich bin ja großer Fan von nuklearen Unfällen. Also, okay, stopp.
Ich bin großer Fan von nuklearen Unfällen.
Ich finde ja die Geschichten dahinter, die sind meistens komplex. Also ich finde, eine nukleare Geschichte ist nie einfach.
Das ist richtig.
Sowas passiert nicht einfach, sondern da kommen schon, wie du schon sagtest, verschiedene Dinge zusammen, die man sich so nie ausdenken könnte. Und es müssen halt sehr viele Leute, sehr viele Fehler nah beieinander quasi gemacht haben. Und das finde ich halt immer spannend, das so ein bisschen zurückzuverfolgen, zu entwirren und zu lernen, was man als Mensch, als hoffentlich vernünftig denkender Mensch niemals machen würde.
Ja, das hoffe ich aber auch schwer. Experimentiert bitte nicht mit nuklearem Zeug rum. Auch jetzt, wenn Winter ist und wenn kalt ist, bitte nicht an nuklearen Quellen wärmen. Bitte nicht Bestrahlungssachen klauen. Und bitte nicht die von irgendwem aufschweißen lassen und dann in der Weltgeschichte verteilen. Keine gute Idee, könnte Unglück bringen.
Und brecht euch auch nichts auf ein Eis. Also wenn ihr ausrutscht, weil zu viel Strahlung beim Röntgen ist auch nicht gut.
Das stimmt. Das stimmt. Ich bedanke mich, Daniel. Es war ein tolles Jahr.
Es war ein wundervolles Jahr.
Wir haben mal wieder viel geschafft. Und wir waren viel in Mittelamerika.
Ja, mit Mittelamerika und ein bisschen Südamerika. Ich finde, wir haben ja so ein bisschen thematisch dort angefangen und dann haben wir uns wieder ein bisschen verteilt, so wie wir das immer machen. Und ich bin echt gespannt, wo es das nächste Jahr hingeht, weil wir haben ja noch ein paar Lücken im Lebenslauf, hätte ich jetzt gesagt, das auch. Aber wir haben ja noch ein paar Lücken auf der Karte, die gefüllt werden müssen. Speziell so, was den afrikanischen Kontinent angeht. Und ich hoffe, da was finden zu können fürs nächste Jahr. Da arbeite ich gerade fleißig dran. Aber mal sehen. Mal sehen, was uns noch erwartet.
So ist das. Und ich sage, fürs nächste Jahr, ich habe auch schon richtig gute Sachen wieder fürs nächste Jahr. Wir gehen, werden eine schöne Geschichte machen in der Zeit der Prohibition und wir werden nochmal die ein oder andere tolle Sache machen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe da noch ein paar richtig tolle Dinge. Wir werden einen Ring schmieden. Das kann ich euch auch jetzt schon sagen, ja. Es ist Zeit, einen Ring zu schmieden. Und ich freue mich drauf. Jetzt würde ich sagen, Daniel, zum Ende des Jahres gehen wir jetzt einen Rührkuchen backen.
Ich wollte gerade sagen, ich würde mir jetzt einen Kuchen gönnen, quasi als Belohnung für uns beide.
Ja, ich auch.
Und dann?
Wir verabschieden uns und Pat und Patachon sagen.
Tschüss.
Oder wir könnten auch, ist besser, Kapp und Kappa ist, glaube ich, besser. Kapp und Kappa ist besser, oder?
Aber bist du Kapp oder bist du Kappa?
Ich bin Cuphead.
Ich will Kappa sein, der mit der Gurke.
Daniel ist der mit der Gurke. Ich bin Hans-Jürgen. Tschüss.
Bis zum nächsten Jahr. Das war Heldendumm, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des Historytelling-Netzwerks. Falls du Heldendumm unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft uns auch jeder Kommentar, Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendumm.de.